Ja, ihr Lieben, ich freue mich, dass ich heute Morgen bei euch sein kann. Herzliche Grüße auch von den Geschwistern in Dümmlinghausen. Ich habe mal nachgeguckt, wann ich eigentlich das erste Mal bei euch war und habe festgestellt, es war fast genau vor 22 Jahren, am 1. Februar 1998. Also so lange kennen wir uns schon. Ne? Das ist also schon eine lange Zeit. Ja, in der Zeit ist viel geschehen. Ich habe draußen auch noch ein paar Flyer zu Freizeiten ausgelegt. Als ich das letzte Mal hier war, habe ich das auch gemacht und der Erfolg war, 4 Geschwister von euch waren mit dabei auf einer Freizeit. Vielleicht kommen ja diesmal 6 mit. Ja? Also könnt ihr euch gerne umgucken, ist eine Wanderfreizeit auf Kreta, eine Freizeit, eine Bade- und Erholungsfreizeit an der Adria, eine Freizeit am Gardasee und eine Bibelwoche im Erholungsheim Zabelstein. Also könnt ihr euch gerne draußen ansehen und mitnehmen. In Südamerika, da gibt es die Blattschneider-Ameisen. Ich weiß nicht, wer mal so eine gesehen hat. Ich bin vor Jahren mal in Ecuador gewesen und das war ganz interessant. Da war so ein Baum, da liefen diese Ameisen an dem Baum runter, trugen kleine grüne Blätterteilchen, die sie aus Blättern rausgeschnitten hatten, größer als die Ameise selber. Und dann ging es unten auf eine 20 Meter lange Ameisenautobahn bis zu einem Loch in der Erde, wo dann die Ameisen mit diesen Blättern verschwanden. Diese Blattschneider-Ameisen haben Höhlen, so 200 Meter tief in der Erde, und da bringen sie die Blätter hin. Die werden dann dort zerkaut zu einem Brei, und auf diesem Brei züchten die Blattschneider-Ameisen dann Pilze, und das ist die Grundlage für ihre Ernährung. Ja, und wenn man also überlegt, das tun die den ganzen Tag. Ja, Baum hoch, Blätter absägen, Baum wieder runter, Ameisenautobahn, ins Loch in die Erde rein und wieder zurück und dasselbe Tag für Tag, Woche für Woche, Jahr für Jahr, ihr ganzes Ameisenleben lang. Was steht im Zentrum deines Lebens? Was ist das Ziel deines Lebens? Was ist das Ziel deines Lebens für das nächste Jahr? Es gibt ein wichtiges Lebensziel, was die Bibel uns nennt, und das ist Gott anzubeten. Das ist eines der ganz wichtigen Ziele für unser Leben. Ja. Jetzt kannst du fragen, woher wissen wir das denn eigentlich, dass das ein Lebensziel ist? Nun, das wird uns in der Bibel schon deutlich gemacht, zum Beispiel im Johannesevangelium. Dort gibt es im 4. Kapitel eine Situation, wo der Herr Jesus mit einer Frau an einem Brunnen sich unterhält und er sagt zu dieser Frau, es kommt die Stunde und ist jetzt, da die wahren Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden. Denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Wir lesen also hier, dass Gott Anbeter sucht. Und dass Gott sogar ganz bestimmte Anbeter sucht, nämlich solche, die ihn im Heiligen Geist, sage ich mal, und in Wahrheit, also mit Echtheit, mit echtem Herzen anbeten. Nun, wenn Gott etwas sucht, dann ist es offensichtlich etwas, was man nicht so an jeder Straßenecke findet. Anbeter sind offensichtlich gar nicht so üppig zu finden, dass Gott sich echt auf die Suche macht. Ja. Aber Gott sucht danach, dass seine Geschöpfe ihn durch ihre Anbetung ehren. Und so finden wir in der Bibel an ganz vielen Stellen, dass wir aufgefordert werden, Gott anzubeten. Zum Beispiel im Psalm 95, Vers 6. Ja. Kommt, lasst uns anbeten und uns neigen, lasst uns niederknien vor dem Herrn, der uns gemacht hat. In den Psalmen finden wir ganz viele Aufforderungen, zum Beispiel Gott zu loben. Ich habe mal irgendwann gezählt, das ist so etwa 57 Mal, wenn ich richtig gezählt habe. Und etwa 100 Mal heißt es, preist Gott, preist den Namen Gottes. Ja? Also betet an, lobt, preist sind eigentlich fast austauschbare Begriffe. Und es gibt, glaube ich, kaum eine Aufforderung in der Bibel, die wir so häufig finden, wie diese Aufforderung, Gott anzubeten und Gott zu loben. Und das zeigt uns, eben, dass das wirklich eines der ganz wichtigen Ziele ist, die Gott für unser Leben hat. Nun, jetzt habe ich schon einige Male diesen Begriff Anbetung gebraucht, aber Frage ist, was bedeutet das eigentlich, Gott anzubeten? Ich beziehe euch ja jetzt mal mit ein. Wenn ihr den Begriff Anbeten oder Anbetung hört, woran denkt ihr dann? Ja, Nähe? Woran noch? Bitte? An einen Gott, ja? Ja? Mhm. Ja? Mhm. Bitte? Ja. Liebe, ja, sehr gut. Okay, ihr habt einige Sachen genannt. Manche denken auch an bestimmte, ich sag mal, Ereignisse. Manche denken an Musik dabei. Manche denken an eine erfrischende Anbetungsgemeinschaft. Vielleicht an die Abendmahlsfeier. Nun, das griechische Wort, was wir im Neuen Testament finden für Anbeten, ist das Wort proskuneo. Und da stecken zwei Wörter drin, nämlich einmal das Wort kuneo, das heißt so viel wie küssen. Und dann steckt auch noch so eine Vorwärtsbewegung drin. Also man kann das vielleicht so andeuten, wie jemanden so eine Kusshand zuwerfen. In der alten antiken Welt wurde dieser Begriff gebraucht, gerade so in der Herrscherwelt der Griechen oder auch in der Götterwelt der Griechen, um jemand so unterwürfig zu grüßen. Das heißt also, jemand damit seine Verehrung zum Ausdruck zu bringen. Und in diesem Sinne, also im Sinne gerade von verehren, finden wir den Begriff sehr häufig in der Bibel. Und wir finden in der Bibel auch, dass Gott großen Wert darauf legt, dass wir ihn verehren und keine anderen Götter. Ja. Im Alten Testament sagt Gott zum Beispiel in 2. Mose 34, Vers 14 zu seinem Volk: Du darfst dich vor keinem anderen Gott anbetend niederwerfen, nämlich um ihn zu verehren. Ja. Denn der Herr, dessen Name eifersüchtig ist, ist ein eifersüchtiger Gott. Die Bibel macht aber deutlich auch, dass echte Anbetung, wie Kinder Gottes sie bringen können, ja, wie Kinder Gottes, die den Heiligen Geist in sich haben, sie bringen noch mehr ist als Anbetung. Denn, oder noch mehr ist als Verehrung. Denn verehren kann man jemand auch letztlich mit kaltem Herzen. Das geht. Ja. Man kann jemand äußerlich Ehre erweisen, sich sogar vor ihm niederwerfen, aber das Herz bleibt kalt. Und das ist zum Beispiel etwas, was Gott seinem Volk im Alten Testament oft vorgeworfen hat, ja? Dass sie quasi nur der Form halber ihn verehrten, aber mit ihren Herzen weit weg waren. Und deswegen ist die Anbetung, die der Heilige Geist in Kindern Gottes bewirkt, nämlich noch mehr als Verehrung. Verehrung oder Anbetung hängt mit zwei weiteren Aspekten zusammen, nämlich, das hat jemand schon von euch gesagt, mit Liebe. Anbetung hängt mit Liebe zusammen. Wir sehen das in einem Gespräch, das Jesus mit einem Schriftgelehrten hatte und wo es um die Frage ging, was ist eigentlich der Kern des ganzen Alten Testamentes? Was ist das Zentrum des Alten Testamentes? Und dann sagt der Herr, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Und das war eigentlich das, was die Beziehung zwischen Gott und den Menschen im Alten Testament ausmachen sollte. Und was die Beziehung zwischen Gott und den Menschen und zwischen Gott und seinen Anbetern zu jeder Zeit ausmachen soll. Das Wesen wahrer Anbetung beruht also auf einer ganz tiefen Liebe, die der erlöste Mensch zu seinem Gott hat, beziehungsweise zu seinem Herrn Jesus Christus hat. Und ohne Liebe gibt es keine echte Anbetung. Deswegen habe ich diesen Punkt auch überschrieben: No love, no worship. Weil Anbetung resultiert letztlich aus der Liebe, die Christus zu uns gehabt hat, und der Gegenliebe, die wir ihm gegenüber im Herzen haben. Kern unseres Christseins ist also, Gott zu lieben. Kern unseres Christseins ist, unseren Herrn Jesus Christus zu lieben. Kern unseres Christseins ist nicht, ich sag mal, viele fromme Sachen zu machen, ein geistliches Leben zu führen, Gottesdienste zu besuchen, gute Werke zu tun. Ja? Das ist alles wichtig. Und das ist wichtig, dass es in deinem Leben vorhanden ist. Ja? Aber das ist im Endeffekt die natürliche Folge davon, dass du Christus liebst. Die natürliche Folge davon ist, dass du ein Leben der Hingabe liebst, dass du geistliche Lieder singst, dass du Gottesdienste besuchst, dass du gute Werke tust. Aber es geht nicht in erster Linie um das, was wir tun, sondern es geht Gott um unser Herz. Alexander Strauch hat das mal so ausgedrückt: Ohne Liebe bleiben unsere besten Gaben und höchsten Leistungen für die Gemeinde und vor Gott letztlich fruchtlos. Nun, was ist das für eine Beziehung, die unser Herr sich wünscht von uns? Ich habe in einem Buch mal Folgendes gelesen, wo jemand das so beschreibt, wie der Herr sich unsere Liebesbeziehung zu sich wünscht. Er schreibt folgendermaßen: Liebe mich so, wie du bist, in jedem Augenblick und jeder Lage, in der du gerade bist, mit brennendem Herzen oder mit verdorrtem, in Treue wie in Untreue. Das Lied deines Herzens ist es, was ich suche. Was brauche ich, deine Kenntnisse oder Begabungen? Was ich von dir begehre, sind nicht Tugenden. Und würde ich dir welche geben, so bist du so schwach, dass deine Eigenliebe sie bald verderben würde. Bekümmere dich also nicht darum. Ich hätte dich zu großen Dingen vorherbestimmen können, aber du sollst ein unnützer Knecht bleiben. Selbst das Wenige, das du noch hast, werde ich noch von dir nehmen, denn für die Liebe und nur für sie habe ich dich geschaffen. Liebe. Liebe und das, du wirst das Übrige alles dazu tun, ohne es zu bemerken. Suche nichts anderes, als dass du das Jetzt mit deiner Liebe füllst. Heute stehe ich vor deiner Herzenstür und warte wie ein Bettler. Ich, der Herr aller Herren, du hast mir deine Liebe gegeben, so gebe ich dir die Gnade, lieben zu können, auf eine Weise, die all deine Träume weit übersteigt. Aber vergiss dieses nicht. Liebe mich so, wie du bist. Warte nicht mit deiner Liebeshingabe, bis du ein Heiliger geworden bist, sonst wirst du mich nie lieben. Ich fand das sehr ausdrucksstark, was dieser Autor, wie er es zum Ausdruck gebracht hat, was unser Herr sich von uns wünscht, wie wir ihn lieben können. Liebe ihn so, wie du bist. Und wisst ihr, wenn wir Gott nicht lieben, dann können wir nicht wirklich anbeten. Wenn wir Gott nicht lieben, dann ist Anbetung nur eine äußere Verehrung, aber etwas, wo unser Herz fehlt. Und deswegen ist es auch so, wenn wir Gott lieben und wenn wir Gott durch Liebe anbeten, dann ist letztlich unser ganzer Mensch damit einbezogen. Ja, wir sehen das in dieser Stelle. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen. Das heißt, mit deiner ganzen Persönlichkeit, mit deinem ganzen Sein. Du sollst ihn lieben mit deiner ganzen Seele. Da ist unsere Emotionalität mit angesprochen, unsere Empfindungen, innere Ergriffenheit. Ja. Und du sollst ihn lieben mit deinem ganzen Verstand. Da ist auch unser Denken, unsere Logik mit einbezogen. Ja. Gott anzubeten ist eigentlich das Logischste, was seine Geschöpfe machen können. Wir sehen also, Anbetung und Liebe, die hören untrennbar zusammen. Wir beten Jesus an, weil wir ihn lieben. Und noch mehr, wir beten ihn an, indem wir ihn lieben. Liebe ist Anbetung. Es gibt etwas Zweites oder etwas Drittes, muss man sagen, nach Verehrung und Liebe, wo Anbetung noch mit zusammenhängt, und das ist staunende Bewunderung. Ich spreche mal die Teenager-Mädels unter euch an. Gibt es einen jungen Mann in deinem Leben, den du anbetest? Wenn ja, was bedeutet das für dich? Das bedeutet für dich, dass du irgendwelche seiner Eigenschaften wahrscheinlich sehr bewunderst. Ja? Boah, der hat ein Gesicht wie Tom Cruise. Oder einen muskulären Körperbau wie Arnold Schwarzenegger. Oder eine Stimme wie Robbie Williams. Besser so eine Stimme als die von Udo Lindenberg. Ja? Also du bewunderst irgendwelche Eigenschaften an dem, die dir imponieren. Vielleicht bewunderst du an ihm, dass er intelligent ist. Ja? Dass du dich bei ihm sicher und geborgen fühlst, aber du bewunderst an ihm Eigenschaften. Und ähnlich ist es mit Gott. Wenn wir Gott anbeten, ja, dann stehen wir vor Gott staunend. Wir schauen uns an, wie Gott ist, wie groß Gott ist, was für wunderbare Eigenschaften, Wesensmerkmale er hat, und bringen diese staunende Bewunderung zum Ausdruck. Wir sehen das zum Beispiel an einer Begebenheit, die in der Offenbarung, Kapitel 4, berichtet wird. Da können wir so einen Blick in den Himmel tun. Und Johannes sieht dort, er beschreibt das so, dort saß einer auf dem Thron, das war Gott. Und dann sieht er, wie im Himmel 24 Älteste niederfallen vor dem, der auf dem Thron sitzt, und anbeten und sagen: Du bist würdig, unser Herr und Gott, die Herrlichkeit und die Ehre und alle Macht zu nehmen. Was sehen wir daraus? Wir sehen, dass Menschen zur Anbetung kommen, wenn sie innerlich bewegt werden über Gottes Größe und über Gottes Wesen. Und vielleicht fragst du, wie kann ich zur Anbetung kommen? Ja? Wie kann es dazu kommen, dass ich ergriffen werde von Gottes Größe? Und eine gute Methode ist, geh in die Stille. Nimm dir deine Bibel und lies in der Bibel ganz bewusst Stellen, wo die großen Wesenseigenschaften Gottes beschrieben werden. Und nimm das in dich auf, verinnerliche das, denke darüber nach, komme zum Staunen darüber und sage Gott das, was du empfindest, über seine Größe, über seine Herrlichkeit. Und dann kann Anbetung ganz tief in deinem Herzen geschehen. Ich fasse das nochmal zusammen. In der Anbetung schenken wir Gott bzw. unserem Herrn Jesus Christus unsere Liebe und Bewunderung. Wir lieben ihn, ja. Wir stehen staunend vor ihm und bewundern, wie groß er ist. Und wisst ihr, was man da sieht? Wenn wir anbeten, dann steht Gott und Jesus Christus im Mittelpunkt. Einer von euch hat es, glaube ich, eben auch gesagt. Da bin gar nicht mehr ich im Mittelpunkt. Wir Menschen und auch wir Christen oft, wir leben oft sehr, sehr ich-zentriert. Wir denken sehr stark daran, was betrifft mich, was habe ich davon, ja. Aber in der Anbetung, da gehen wir eigentlich von uns weg, schauen auf den Gegenstand, auf die Person unserer Anbetung, auf unseren Herrn, bringen ihm unsere Liebe und unsere Bewunderung gegenüber zum Ausdruck. Magnus Malm schreibt in seinem Buch Gott braucht keine Helden Folgendes. Er sagt, Gott lieben heißt, ihn um seiner selbst willen lieben. Und nicht wegen der Vorteile und Segnungen, die er uns gibt. Liebe bleibt bei dem Geliebten. Sie kreist ständig um ihn, ohne sich darum zu bekümmern, wohin das führt oder wofür das gut ist. Der Geliebte selber ist das Ziel meiner Berufung. Anbetung dreht sich um den Geliebten. Und deswegen ist auch gerade die Mahlfeier, wie wir das eben in der ersten Stunde oder im ersten Teil des Gottesdienstes hatten, auch eine besondere Gelegenheit für Anbetung, ja, weil wir um unseren Herrn uns drehen, mit unseren Gedanken versuchen, bei ihm zu weilen, bei dem, was er getan hat, bei seiner Größe, bei Golgatha. Und von daher eine ideale Gelegenheit, auch unserem Herrn wirklich Anbetung zu bringen. Manche Christen sagen, mir bringt die Abendmahlsfeier nicht viel. Und kommen dann auch nicht mehr. Aber wisst ihr, wenn wir sehen, worum es bei Anbetung geht es ja gar nicht darum, dass wir was empfangen, dass wir was bekommen. Bei Anbetung geht es darum, dass wir etwas schenken, dass wir unsere Liebe schenken, dass wir unsere Bewunderung schenken, unserem Herrn. Und wenn wir das tun bei der Mahlfeier, dann, ich glaube, zum einen freut unser Herr sich darüber, weil er sieht, das sind die, die ich erlöst habe. Und sie tun das, wozu ich sie eingeladen habe. Sie kommen zu meinem Gedächtnis zusammen und sie bringen mir ihre Liebe und Bewunderung zum Ausdruck. Ich glaube, unser Herr freut sich riesig, wenn er das sieht, dass wir in dieser Haltung da sind, um ihn zu beschenken. Und wenn wir in einer solchen Haltung da sind, sind wir übrigens umgekehrt immer selber auch die Beschenkten. Empfangen wir selber auch seinen Segen. Wir haben vor Jahren mal bei uns in der Gemeinde an dem Thema Anbetung gearbeitet und haben versucht, mal Anbetung zu definieren. Und wir haben das damals so definiert. Wir haben gesagt, Anbetung ist Gott lieben mit ganzem Herzen, in seiner Gegenwart leben, ihn für seine Größe und Taten bewundern, verehren und bekannt machen. So haben wir versucht, das damals mal zusammenzufassen, was Anbetung bedeutet. Nun ist natürlich noch eine Frage, über die ich mit euch nachdenken möchte. Wie können wir Anbetung denn zum Ausdruck bringen? Wie geht das? Wie kann ich Gott anbeten? Und deswegen wollen wir noch über einige Ausdrucksformen auch von Anbetung sprechen. Denn wir wollen da nicht bei der Theorie einfach stehen bleiben. Und wisst ihr, manchmal hilft es, wenn man mal überlegt, wo wird eine Sache zum ersten Mal in der Bibel erwähnt? Wer von euch weiß, wo der Begriff anbeten in der Bibel zum ersten Mal vorkommt? Kleines Quiz. Keine Idee? Bitte? Richtig, genau. Bei der, bei der Opferung von Isaak. Als Abraham mit Isaak nach Moria ging, um seinen Sohn dort zu opfern, da sagt Abraham zu seinen Knechten, bleibt ihr mit dem Esel hier. Ich aber und der Junge wollen dorthin gehen und anbeten und zu euch zurückkehren. Das ist interessant, ne? Hier wird der Begriff anbeten zum ersten Mal gebraucht, wo jemand das größte Opfer seines Lebens bringt. Wo eigentlich ein großer Verlust dem Abraham vor Augen steht. Ja? Aber man kann hieraus schließen, dass Anbetung auch ganz stark mit Opfer zusammenhängt. Ein Opfer zu bringen. Ja? Und da sehen wir, dass Anbetung mehr ist als irgendwie so ein Worship-Gefühl. Wir sehen hier, dass Anbetung bedeutet, Gott so sehr zu lieben, dass ich bereit bin, ihm das Wertvollste zu geben, was ich habe. Denn das hat Abraham getan. Er liebte seinen Gott so sehr und wollte ihm so gehorsam sein, dass er bereit war, seinen Sohn, an den ja die ganzen Verheißungen Gottes gebunden waren, zu opfern. Und damit sehen wir, dass Anbetung etwas ganz Konkretes sein kann. Anbetung kann die Tat sein, mit der wir unsere Liebe zu Gott unter Beweis stellen. Wir denken bei Anbetung in der Regel an Reden, an Singen, an Anbetung in irgendeiner Form verbal zum Ausdruck bringen. Aber Anbetung ist auch Tat. Und durch unser anbetendes Leben zeigen wir, dass Gott wirklich im Zentrum unseres Lebens ist. Ich habe das mal so ausgedrückt. Eine wichtige Ausdrucksform von Anbetung ist Hingabe. Dass wir unser Leben an Gott hingeben. Viele Christen verbinden mit Anbetung in erster Linie Singen und Musik. Ich singe auch gerne, ich habe auch gerne Musik. Aber wisst ihr, wenn Anbetung nur Singen oder in erster Linie Singen und Musik wäre, dann hätten die ein Problem, die unmusikalisch sind. Das zeigt schon, dass Anbetung mehr sein muss. Ne? Ich habe eine Geschichte gelesen von einer Gemeinde in England. Da hat der Pastor der Gemeinde das mal sehr eindrucksvoll demonstriert, dass Beten oder dass Anbetung mehr ist als Musik. Er hat nämlich für eine Zeit lang mal aus den Gottesdiensten der Gemeinde jegliche Musik entfernt und hat dann die Gemeinde andere Formen der Anbetung gelehrt. Und am Ende dieser Zeit entstand in der Gemeinde ein Lied, nämlich dieses bekannte Lied von Matt Redman, The Heart of Worship, das Herz der Anbetung. Für die Nicht-Englischen habe ich es mal übersetzt. Da heißt es in diesem Lied, wenn die Musik verklingt, wenn alles verhallt und ich einfach komme, nur mit dem Verlangen, dir etwas zu bringen, das von Wert ist, wird das dein Herz erfreuen. Ich bringe dir mehr als ein Lied, denn ein Lied nur an sich ist es nicht, wonach du dich sehnst. Du suchst viel tiefer in mir. Durch den äußeren Schein siehst du in mein Herz hinein. Deswegen kann man mit Recht, glaube ich, sagen, Hingabe ist letztlich das Herz der Anbetung. Gott will von dir nicht etwas frommes Gefühl. Ja? Gott will von dir nicht so etwas Gottesdienstbesuch in jeder Woche oder so etwas Worship, ja? Sondern er sehnt sich danach, dass du ihm dein Leben hingibst. Er sehnt sich danach, dass dein Herz ihm gehört. Ja? Wie wir das gelesen haben, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit deiner ganzen Persönlichkeit, mit deinem ganzen Sein. Und von daher hängt Anbetung auch damit zusammen, dass wir uns wirklich Gott unterstellen. Dass wir ihm gehorchen. Dass wir für ihn leben wollen. Dass wir mit ihm leben wollen. Und ich weiß nicht, vielleicht revolutioniert das deine Vorstellung von Anbetung. Ja, wir verbinden Anbetung oft mit dem Gottesdienst der Gemeinde. Wir sprechen manchmal von der Mahlfeier auch als von der Anbetungsstunde. Aber Anbetungsstunde ist nicht in erster Linie der Gemeindegottesdienst, sondern Anbetung ist in erster Linie die Hingabe deines und meines ganzen Lebens an Gott. Das ist Anbetung. Ich habe vor Jahren mal das Buch Leben mit Vision von Rick Warren gelesen. Man kann über Rick Warren denken, wie man will. Da gibt es sehr unterschiedliche Auffassungen drüber. Aber er hat eine sehr gute Sache geschrieben über das Thema Anbetung. Und da hat er gesagt, Anbetung ist nicht ein Teil deines Lebens. Anbetung ist dein Leben. Anbetung betrifft nicht nur die Zeit während des Gottesdienstes, in der wir Gott loben und anbeten sollen. In der Bibel können wir nachlesen, dass die Menschen Gott bei der Arbeit, zu Hause, im Kampf, im Gefängnis und sogar im Bett loben. Anbetung sollte das Erste sein, was du tust, wenn du morgens deine Augen öffnest. Und das Letzte, wenn du deine Augen abends schließt. David sagt, ich will den Herrn alle Zeit preisen, haben wir heute Morgen gelesen. Nie will ich aufhören, ihn zu rühmen. Jede Aktivität kann zur Anbetung werden, wenn wir sie tun, um damit Gott die Ehre zu geben. Ich glaube, damit sagt er etwas sehr, sehr Treffendes. Also, eine wichtige Ausdrucksform von Anbetung ist Hingabe. Was ist Anbetung noch? Natürlich, es ist natürlich auch das anbetende Gebet, ja, wo wir Gott in Worten verbal sagen, wie groß er ist. Wo wir Gott sagen, was er mir bedeutet. Das kann ich laut tun, wie viele von euch das oder einige von euch das heute Morgen bei der Mahlfeier getan haben. Das kann ich aber auch in den anbetenden Gedanken meines Herzens tun, ja, in den Worten, die mein Herz Gott sagt, in der Stille. Und ich denke, es ist gut, wenn wir solche Gelegenheiten nutzen, wo wir Gott wirklich mit Worten auch gegenüber das zum Ausdruck bringen, was er für uns bedeutet, wie groß er ist, dass wir ihn lieben, ja, dass wir ihn bewundern. Sag ihm das. Nutze Gelegenheiten, wo du das auch mit anderen zusammentun kannst. Nutze Gelegenheiten, wo du das alleine tun kannst, zu Hause, in der Stille, wo du ganz persönlich in die Gegenwart Gottes gehst. Und dann gibt es auch die gemeinsame Anbetung, Gott gemeinsam zu loben. Wie kann man Gott gemeinsam loben? Nun, es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Also vielleicht fällt euch noch was anderes ein, aber mir sind nur zwei eingefallen. Die erste Möglichkeit ist, dass einer laut betet und die anderen in ihren Herzen mitgehen und das Amen zu dem Gebet sagen. Das ist eine Möglichkeit, wie wir Gott gemeinsam loben können, indem ich mit meinem Herzen dabei bin, was ein anderer betet und ein lautes Amen, das heißt, ja, so soll es sein, dazu ausspreche. Gemeinsame Anbetung kann aber auch dadurch stattfinden, dass wir quasi gemeinsam mit den gleichen Worten unsere Anbetung zum Ausdruck bringen. Und wisst ihr, da finde ich, da ist das gemeinsame Singen von Lob- und Anbetungsliedern ein wunderbares Geschenk, was Gott uns gemacht hat. Wo wir gemeinsam mit den gleichen Worten zu harmonischen, ich sag mal, zu harmonischen Akkorden auch Gott anbeten können. Stellt euch vor, Gott hätte die Gabe der Musik nicht gegeben. Es gäbe keine Rhythmen, es gäbe keine unterschiedlichen Noten, halbe, Viertel, Achtelnoten. Es gäbe keine Akkorde, wo Töne wohlklingend zueinander passen. Dann könnten wir eigentlich nur so einen Staccato-Sprechgesang machen, ja, wo wir gemeinsam mit Worten Gott loben. Aber das ist schon mühselig. Ja. Aber dass Gott uns die Gabe der Musik gegeben hat, das ist eine Schöpfungsgabe Gottes, das ist ein Vorrecht, was wir haben, um in Liedern, die wohl klingen, Gott gemeinsam anzubeten, das ist echt ein Geschenk. Übrigens, die Blattschneiderameisen können nicht singen. Die können zwar miteinander kommunizieren, aber die machen das, indem sie sich gegenseitig füttern oder indem sie sich gegenseitig küssen. Aber die können nicht singen. Aber wir Menschen können singen. Das heißt, wir können Gott dann auch, wenn ein Anbetungslied harmonisch ist, ja, auf eine Weise ehren und loben, worüber Gott sich freut und worüber wir uns freuen. Und wo wir in der Anbetung, in der Gegenwart Gottes stehen können, um Gott zu sagen, was wir über ihn empfinden und unsere Liebe ihm gegenüber zum Ausdruck bringen. Nun ist es natürlich so, dass das Harmonie- und Rhythmusverständnis unterschiedlich ist. In unterschiedlichen Kulturen, in unterschiedlichen Altersgruppen. In Afrika, da bringen die Leute ihre gemeinsame Anbetung anders zum Ausdruck als in Deutschland. Ältere bevorzugen vielleicht andere Anbetungslieder als Jüngere bevorzugen. Aber wisst ihr, ich finde das Tolle, dass die Bibel nicht den Musikstil vorschreibt. Ich glaube, wenn wir den Musikstil verwenden würden, den es zur Zeit der Bibel gab, das käme uns ziemlich grässlich vor. Also jedenfalls ungewohnt, sagen wir mal so. Denkt man nur zurück, so im Spätmittelalter, da gab es, oder so im mittleren Mittelalter, da gab es die gregorianischen Lobgesänge. Keiner von euch würde heute so Gott loben wollen mit diesem Musikstil. Es ist gut, dass die Bibel keinen Musikstil vorschreibt, sodass wir auch mit unterschiedlichen Musikstilen als Christen Gott loben können. In dem eben erwähnten Buch schreibt Rick Warren, der beste Anbetungsstil ist der, in dem man am authentischsten seine Liebe zu Gott ausdrücken kann, unter Berücksichtigung seiner Persönlichkeit und seiner Kultur. Und diese Aussage, muss ich sagen, hat mir sehr gut gefallen. Gott fordert uns auf, ihn zu loben und das in Liedern zu tun. Ja, in den Psalmen finden wir das sehr oft, wie hier zum Beispiel im Psalm 66, besingt die Herrlichkeit seines Namens, macht herrlich sein Lob. Und in Kolosser 3, Vers 16 schreibt Paulus etwas ganz Wichtiges. Er sagt, mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern singt Gott in euren Herzen in Gnade. Und ich habe das mal unterstrichen hier, in euren Herzen. Weil es uns nochmal darauf hinweist, was ist das Herz der Anbetung? Ja? The heart of worship. Das ist das, was in deinem Herzen passiert. Dass dein Herz voller Liebe zu Christus ist. Dass dein Herz voller Bewunderung ist für deinen Gott. Und das macht uns deutlich, das Herz der Anbetung ist letztlich wirklich die Liebe und die Bewunderung, die wir für Gott in unseren Herzen haben. Die Verehrung, die wir ihm dort bringen. Das ist das Entscheidende. Wenn es hier heißt, singt Gott in euren Herzen, heißt das natürlich nicht, dass wir lautlos singen sollen, also nur im Herzen. Wir sollen schon laut singen, ja. Aber mit unseren Herzen dabei beteiligt sein. Ich fasse das Ganze nochmal zusammen. Wie können wir zielorientiert leben als Anbeter Gottes? Und vielleicht nimmst du dir das gerade für das vor dir liegende Jahr 2020 vor, verstärkt als Anbeter zu leben. Wir haben gesehen, Anbetung bedeutet Gott verehren. Es geht aber über Verehren hinaus. Wir haben gesehen, das bedeutet Gott zu lieben. Und es bedeutet, ihn zu bewundern, seine Größe, seine Wesenseigenschaften zu bewundern. Und wir haben gesehen, wie wir das zum Ausdruck bringen können. Zunächst einmal durch ein ergriffenes Herz, durch gesprochene Worte, durch gesungene Lieder und durch eine gelebte Hingabe. So können wir Anbetung zum Ausdruck bringen. Aber das Entscheidende, was hinter allem steht, das ist das Herz der Anbetung. Und mit einem solchen Herzen dürfen wir zu ihm kommen, wenn wir als Gemeinde zusammen sind, um ihn anzubeten, aber auch in der persönlichen Stille, wo du ganz bewusst in die Stille gehst, in die Gegenwart Gottes trittst und ihn dort verehrst, liebst und bewunderst. Amen.